Ja, guten Morgen, ihr Lieben.
Schön, dass wir hier sein dürfen, Gottes Wort miteinander zu hören. Und wir wollen heute Morgen weitergehen. Schon ein bisschen her, dass wir in der Offenbarung unterwegs waren, aber wir wollen da wieder anknüpfen und heute uns das zweite Sendschreiben miteinander anschauen. Und ihr Lieben, hier spricht unser Herr. Und es wäre schön, wenn wir einfach, wenn unser Herr redet, ihm das auch zeigen, indem wir vielleicht auch zusammen aufstehen und so auch unsere Herzen innerlich auf das Hören ausrichten. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe. Dies sagt der Erste und der Letzte. Ja, wir können zusammen lesen, gerne. Dann lesen wir es zusammen. Einmal noch von vorne. Alle zusammen, ja? Wer möchte? Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe. Dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Sei treu bis zum Tod, und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Und jetzt haben wir einen kurzen Moment der Stille, wo jeder für sich selbst sich in die Gegenwart Jesu stellen kann und ihn einladen darf. Rede zu mir. Herr Jesus, du sagst selbst, du bist der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebt. Und wir bitten dich, dass du uns heute Morgen auch durch dein Wort an diese Gemeinde in Smyrna erreichen möchtest, dass auch dein Wort uns tröstet, dort wo wir Bedrängnis, Armut oder Lästerung, Verleumdung, was immer, Herr, erleben. Aber dass dein Wort uns stärkt auf unserer eigenen persönlichen Reise mit dir. Rede du zu uns. Amen. Setzen wir uns. Der Brief an die Gemeinde in Smyrna, ihr Lieben, ist der kürzeste Brief von den Sendschreiben. Wie viele Sendschreiben haben wir in der Offenbarung? 12 habe ich gehört. 7 Sendschreiben. Genau. Und dennoch, es ist ein Sendschreiben, das voller Lob ist. Es gibt keine Verurteilung dieser Gemeinde durch unseren Herrn. Eine besondere Gemeinde. Geschichte, die mich auch diese Woche im Studium auch nochmal richtig bewegt hat. Smyrna. Es gibt nur 2 Gemeinden in der Offenbarung. Nur 2 Gemeinden. Eine andere Gemeinde, die neben Smyrna keine Zurechtweisung von Jesus empfing. Alle anderen empfingen. Ja, welche ist die zweite? Ich habe es gehört. Philadelphia. Sehr schön, Martin. Das letzte Mal haben wir uns, wo wir mit den Sendschreiben begonnen haben, die Gemeinde zu Ephesus angeschaut. Und Jesus hat gesagt oder sie herausgefordert, finde wieder zurück zur wahren Liebe. Aber diesmal, wo Jesus in unser Herz geschaut hat bei Ephesus, diesmal erinnert er uns daran, dass unsere Liebe uns auch etwas kosten kann. Das ist Smyrna. Hier geht er einen Schritt weiter. Und er zeigt, was es bedeutet, wenn wir ihn lieben, treu zu sein. Und dass es kosten kann. Stell dir eine Gemeinde vor, von der Jesus sagt, ich kenne deine Bedrängnis, deine Armut, aber du bist reich. Und so spricht Christus zu der Gemeinde in Smyrna in Offenbarung 2. Offenbar, wenn man den Text liest, eine kleine Gemeinde. Eine leidende Gemeinde. Aber in einer glänzenden und reichen Stadt. Kein Vorwurf, keine Kritik, nur Ermutigung und ein Versprechen. Sei treu bis an den Tod. So will ich dir die Krone des Lebens geben. Im April 2007, fast 2000 Jahre später, schreibt eine protestantische Gemeinde in der Türkei einen Brief an die weltweite Kirche. Der erste Satz lautet, diese Woche war erfüllt von großer Traurigkeit. Und sie berichteten von der Folter und Ermordung eines türkischen Pastors, Nikati Adin, eines türkischen Christen, Ugur Yüksel, und eines deutschen Missionars, Tilman Geske, die in Malatya grausam getötet wurden. Nur, weil sie an Christus glaubten. Und wenn man ihre Geschichte liest, hört sich das an wie ein Echo von Smyrna. Bedrängnis, Armut, Verachtung und doch ein Reichtum, den die Welt nicht sieht. So schreibt Baptist Press. Und wenn wir heute über die leidende Gemeinde von Smyrna miteinander nachdenken wollen, dann reden wir nicht nur von der Vergangenheit. Wir wollen auch von dem Hier und Jetzt reden. Wir reden über Brüder und Schwestern, deren Blut noch in unserer Zeit fließt. Über Gemeinden in der Türkei oder an vielen anderen Orten. Und wir selbst sind Zeugen von solchen Zeugen geworden in den letzten Wochen. Ich denke an Sam und Rachel, als er hier vorne stand und aus Mali fliehen musste. Und Rachel, die ihren Bruder verloren hat, weil Dschihadisten ihr Dorf, aus dem sie flohen, ja, ums Leben kamen. Ich denke an Brüder und Schwestern aus dem Iran. Leider haben wir unsere Geschwister heute Morgen nicht hier, aber ich stehe immer wieder mal im Austausch mit ihnen. Und was sie leiden bei dem, was gerade im Iran passiert. Und welche Chancen das gibt, was Christen dort leiden. Payam hat diese Woche noch geschrieben. Mein Gebet, meine Hoffnung ist, dass wir eines Tages im Iran ganz besondere Gottesdienste feiern dürfen, die Botschaft der Liebe Jesu Christi weitergeben können, dass Gottes Wort die Herzen der vielen suchenden Menschen erreicht, die sich in den letzten Jahren vom Islam abgewandt haben. Möge die Gemeinde Jesu wachsen und die Zahl der Christen und Liebhaber Christi jeden Tag größer werden. Payam. Und danke nochmal von Herzen, dass ihr an mich gedacht habt, und auch ich bete für euch. Menschen, die wir begleitet haben in den letzten Jahren und wo sie heute stehen. Und das mit ihnen zusammen zu erleben, dass gerade so ein Umbruch passiert, möglicherweise in der Hoffnung, dass diese Regierung, die alte Regierung, gehen muss. Und was ist Gott dort am Wirken? Und ich denke an unsere ukrainischen Geschwister, von denen viele geflohen sind, mit wenig Hab und Gut. Wenn ich an Familie Luczynski denke, wie sie fliehen mussten aus der Ostukraine. Oder ist auch heute Morgen nicht der Oksana, die bis jetzt nicht weiß, wo ihr Mann ist, ob er noch lebt. Und in dieser Unsicherheit zu leben. Aber ich denke auch an uns und unsere Situation. In den westlichen Gemeinden. Oft sprechen Pastoren und Kommentatoren von der Leidensscheue der westlichen Kirche und Gemeinde. Ehrlich, ich zähle mich dazu. Wenn es ginge, möchte ich gerne darauf verzichten. Auf schwere psychische oder physische Folterungen. Und ich will trotzdem als jemand gelten, der Jesus treu ist. Und gerade die Zeit der ersten Gemeinde, gerade die Zeit in den ersten 2, 3 Jahrhunderten, ist eine Zeit voller Widerstand gegen unsere Väter. Unterdrückung und Verfolgung. Und eine Gemeinde, die das hautnah erlebt, ist die zweite, Smyrna. Und wir fragen uns, was sagt Jesus zu ihnen? Was sagt er solchen Gemeinden? Was sagt er solchen Geschwistern? Und was will er uns heute damit sagen? Smyrna. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, dies sagt, der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Die Stadt Smyrna ist die einzige Stadt von allen 7 Sendschreiben an den Städten, wo Gemeinden waren, die es heute noch gibt. Es ist das heutige Izmir, die drittgrößte Stadt in der Türkei. Sie lag als Hafenstadt in der Ägäis, etwa 55 Kilometer nördlich von Ephesus, und war berühmt für ihre Schönheit. Und sie nannte sich stolz die erste in Asien. Wie viele andere Städte Kleinasiens war Smyrna ein wichtiges Zentrum des Kaiserkults, vieler römischer Gottheiten wurden dort verehrt und viele von diesen Gottheiten hatten ihren eigenen Tempel. Und zwischen diesen Tempeln gab es eine große Straße, wo die ganzen Tempel miteinander verbunden haben, voll für Zeus, Kybele, Dea Roma, eine prächtige Hauptstraße. Das heißt, wenn die Menschen in Smyrna dorthin gingen, wo Leben war, dann gingen sie nicht einfach zum Markt, sondern sie gingen mitten durch eine heilige Einkaufsstraße, in der überall falsche Götter angepriesen wurden. Und wer in dieser Stadt lebte, der konnte dem Götzendienst nicht entfliehen. Und genau dort ruft Jesus zur Treue. Dieser kleinen, leidenden Gemeinde. Für den Brief an Smyrna in Offenbarung 2 ist noch was anderes wichtig. In Smyrna lebte eine große jüdische Gemeinschaft, die dem christlichen Glauben heftig widerstand. Zu dieser Zeit, als Johannes diesen Brief schrieb, war Jerusalem schon zerstört. Und Juden mussten fliehen. Und das Klima für die Juden im Römischen Reich war gerade dabei, sich zu verändern. Und viele Juden hatten Angst, ihre von Rom gewährte Sondererlaubnis, dass sie frei sein dürfen in ihrer Religionsausübung, nicht dem Kaiser huldigen müssen, dass sie das verlieren. Und jetzt kommt auch noch das Christentum dazu, das sich irgendwie zum Judentum und mit Verbindung zum Judentum zeigt, aber ganz anders ist. Und sie haben Angst, dass sie dieses Vorrecht verlieren und ihre ohnehin angespannte Situation an Freiheit verlieren. Und wie ernst dieser Konflikt war, zeigt ein Ereignis ungefähr 50, 60 Jahre später, 156 nach Christus, Polykarp, der angesehene Bischof von Smyrna, und forderte ihn auf, den Kaiser Herr zu nennen. Und als er sich weigerte, alleine Jesus Herr zu nennen, wurde er öffentlich verbrannt in einer Verfolgung, die auch von Juden in dieser Stadt angefacht wurde. Die alte Kirche sah in Polykarp einen Mann, der den Apostel Johannes persönlich kannte. Hieronymus, ein Kirchenvater, sagt sogar, er war ein Jünger von Johannes gewesen. Johannes schrieb die Offenbarung aber Jahrzehnte bevor Polykarp starb als Märtyrer. Das heißt, diese Gemeinde muss eine ziemlich lange Zeit an Verfolgung gelitten haben. Aber Jesus redet von 10 Tagen. Das spricht für mich dafür, dass es eine Verfolgung war, die in der ganzen Verfolgungszeit einmal wahrscheinlich ganz besonders heftig gewesen sein muss. Eine kurze Zeit. Aber grundsätzlich war diese Zeit, war diese Gemeinde immer unter Druck. Sie kannte sozusagen gar nichts anderes. Aber diese Vorgeschichte macht deutlich, in welcher Umgebung die Gemeinde in Smyrna lebte. Äußerlich schwach, bedrängt und verfolgt. Und doch reich im Angesicht Jesu, der ihr wahres Leben und ihre Ewigkeit in seiner Hand hält. Und so nenne ich Smyrna die reiche Gemeinde. Die reiche Gemeinde. Jesus hat tröstliche Worte für diese Gemeinde, aber auch herausfordernde Worte. Dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Wenn Jesus sich hier vorstellt als der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde, dann spricht das direkt in die Situation von Smyrna und ihr Leben hinein. Er begegnet einer leidenden Gemeinde mit seiner eigenen Geschichte, mit seinem eigenen Leiden. Aber er betont nicht nur sein Leiden, sondern auch danach seine Auferstehung. Und damit sagt er Smyrna schon, egal was ihr erleiden werdet, erstmal habt ihr eine spezielle Verbindung zu mir in meinem Leiden und darüber hinaus dürft ihr teilhaben an dem, was danach kommt, meine Auferstehung, die Auferstehung. Die Art, wie Jesus sich der Gemeinde Smyrna vorstellt, passt genau zu ihrer Situation. Und wenn Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte, Alpha und Omega, dann sagt er auch, ich kenne die Geschichte. Ich stehe über der Geschichte. Ich bin Anfang und Ende. Ich bestimme Geschichte. Ich habe den Anfang gesetzt, ich setze den Schlusspunkt. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, es liegt in meiner Hand. Ich bin der Ewige, der über seinem Volk wacht und ich wache über euch. Smyrna konnte noch so stolz sein, die Stadt, und sich als die erste Asiens nennen. Aber das war irdisch. Das war zerbrechlich, vergänglich. Aber Jesus sagt, ich bin der Erste und der Letzte und ich bleibe es. Und der zweite Titel, den Jesus benutzt, siehe, ich war tot, und ich lebe wieder, der geht noch tiefer ins Herz. Was für eine Botschaft an eine Gemeinde, die jeden Tag mit Verfolgung und für manche auch mit Tod enden konnte. Paulus sagt in 1. Korinther 15, Christus ist der Erstling der Auferstandenen und damit die Garantie für alle, die zu ihm gehören. Für die Christen in Smyrna bedeutet es: Eure Feinde mögen euch vielleicht das Leben nehmen. Aber sie können euch nicht wirklich zerstören. Weil ich habe euch in meiner Hand. Vor menschlichen Augen mag das so aussehen, ja. Sie verlieren ihren Job, ihren Besitz, vielleicht sogar ihr Leben. Aber vor den Augen Jesu sind sie unantastbar. Ihre Rechtfertigung ist sicher, ihre Ewigkeit ist fest. Smyrna mag ihnen das heute nehmen, aber niemand kann ihnen das morgen rauben. Was für eine Ermutigung! Und wir brauchen das auch, dort, wo wir leiden. Das ist, was Jesus angedacht hat für seine leidende Gemeinde. Und jetzt redet er in Vers 9 und Vers 10 über ihr Leiden, über ihre Widerstände. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du aber bist reich, und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Sei treu bis zum Tod, und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. 3 Dinge, die Jesus hier betont, im Leiden für Smyrna. Bedrängnis, Armut, Lästerung. Es ist also nicht nur eine Sache, wo Jesus sagt, daran werdet ihr leiden. Wir kennen das vielleicht auch ein wenig unter dem Sprichwort, ein Unglück kommt selten allein nicht. Nur wenn es kommt, dann oft von allen Seiten, nicht wahr? Knüppeldick. Eins nach dem anderen. Wir haben den Eindruck, es hört gar nicht mehr auf. Manchmal kommt alles zusammen, und so scheint es auch bei Smyrna. Ich kenne deine Bedrängnis. Das griechische Wort für Trübsal oder Bedrängnis an dieser Stelle ist Slipsis. Und es bedeutet Druck. Und dieses Wort wurde für einen Mann verwendet, der gefoltert wurde. Man legt einen Stein, einen schweren Stein auf ihn. Und dieser Stein erdrückt ihn. Und dann legt man weiter Steine, bis er kann sich schon nicht mehr bewegen, bis er von dem Stein zerdrückt wird. Das ist das Bild dahinter. Trübsal, Druck. Und das in so einer Situation war Smyrna. Und wir kennen das doch auch. Druck, der uns von außen die Luft scheinbar nehmen will. Grausam, wenn du dich nicht mehr bewegen kannst und ein Gewicht, das langsam auf dich einwirkt und immer größer wird. Aber dieser Begriff wurde auch verwendet, um das Mahlen von Weizen unter einem Mühlstein zu beschreiben. Also die Gemeinde stand unter Stress, unter Druck. Sie wurde von den Römern unterdrückt und von den Menschen in Smyrna. Und Jesus sagt, ich weiß, was du durchmachst. Du bist nicht allein unter diesem Mühlstein. Und dieses Wissen, das Jesus weiß, soll Kraft und Trost geben. Es sagt, ich schau nicht weg. Das, was wir oft glauben, dann in so einem Moment, wo bist du? Jesus sagt, ich schau nicht weg. Ich weiß es. Ich kenne deine Armut. Ich kenne deine Bedrängnis. Ich kenne deine Armut. Jesus schaut alle 7 Gemeinden in der Offenbarung an. Aber in seinen Augen stechen nur die 2 heraus. Smyrna und Philadelphia. Nicht, weil sie groß sind oder weil sie viel Geld hätten, sondern weil sie treu sind im Leiden. Und dann hören diese kleinen, verletzten Christen in Smyrna von Jesus diesen Satz: Ich kenne deine Armut. Das heißt, Jesus sieht. Er sagt: Ich sehe, dass die Kasse leer ist. Ich sehe, dass ihr nicht viel Finanzen habt. Ich sehe, dass eure Häuser geplündert werden. Ich sehe, dass ihr eure Arbeitsplätze verliert, weil ihr treu zu mir sein wollt, weil ihr den Kaiser nicht verehren wollt. Ich sehe das. Und ihr Lieben, das ist ein Trost, den wir im Glauben festhalten müssen, wenn wir unter Druck geraten. Jesus übersieht keinen Schmerz. Er übersieht keinen Verzicht. Er übersieht keinen Abschied von Dingen, die auch uns etwas bedeutet haben, wo wir sagen, wir brauchen das irgendwo auch zum Leben. Aber Jesus bleibt bei dieser Diagnose nicht einfach stehen und sagt, ich sehe es. Er sagt, ich kenne es, ich sehe es, dass du armst, ich sehe, dass du bedrängt bist, aber, und das ist der entscheidende Satz in der Geschichte an Smyrna, du bist reich. Was für ein Satz. Alles in uns würde wahrscheinlich an dieser Stelle sagen, von außen, arm ist arm, da ändert sich nichts dran. Aber Jesus hat ganz offenbar ein ganz anderes Messgerät. Nicht wahr, um diese Dinge zu messen und zu beurteilen. Viele Gemeinden, sagt Osborne, sind zwar 1 Kilometer breit, aber nur wenige Zentimeter tief. Nach außen beeindruckend, aber innen hohl, voller Leute, voller Programm, voller Budget, aber ohne Tiefe und ohne Kreuz und ohne Nachfolge. Und Smyrna ist genau andersherum. Sie haben eine Tiefe, aber es sind nicht viele. Verfolgung, Armut, Verleumdung. Und das sind die drei Stärken dieser Gemeinde. Für uns klingt das wie eine Katastrophe. Für Jesus sind das Ehrenzeichen. Ihr leidet. Es sind Ehrenzeichen, weil Jesus, weil sie in ihrer Bedrängnis nicht verbittern, sondern zu Jesus gelaufen sind und dort mit der Gnade beschenkt werden, die nur er geben kann und die reich macht, egal wo wir sind. Weil Jesus die Dinge geben kann, die keine Bank und kein Arbeitgeber geben kann. Die westliche Kirche, sagt Osborne, hat davon viel vergessen. Wir haben verlernt, die Gemeinschaft der Leiden Christi, was das bedeutet, von dem Paulus in Philipper 3, Vers 10 schreibt. Wir denken, ist es nicht so, wenn wir ehrlich sind, wir denken doch irgendwo innerlich, auch wenn wir es nicht laut sagen, wenn ich mit Jesus unterwegs bin, erwarte ich irgendwo, dass Probleme weniger werden. Aber Smyrna lernt, wenn Jesus uns liebt, dann geht er mit uns hinein in unsere Probleme und macht dann in diesen Momenten unser Herz reich. Und darum ist es auch so bewegend. Diese armen Gemeinden, Smyrna und Philadelphia, sie gefallen Gott. Die reichen Gemeinden, Sardes, Laodicea, gelten vor ihm als Versager. Smyrna hat wenig an der Hand, aber sie haben viel im Herzen. Laodicea hat viel in der Hand, aber nichts im Herzen. Und wenn Jesus zu Smyrna sagt, ich kenne deine Armut, dann ist das nicht ein Blick eines Prüfers, der kritisch diese Gemeinde anschaut, sondern es ist eine warme Stimme. Die Stimme eines Herrn, der sagen will, ich sehe, was es kostet. Ich sehe, was deine Treue dir kostet. Ich sehe, was du verloren hast, weil du bei mir geblieben bist. Aber ich sag dir, du bist reich. Unbeschreiblich reich. Ich kenne deine Verleumdung, Lästerungen. Wenn Jesus zu Smyrna sagt, ich kenne die Lästerungen gegen dich, dann meint er mehr als nur ein paar böse Worte, die hinter unserem Rücken gesprochen werden. Das, was wir alle erleben, was Menschen möglicherweise über uns hinterm Rücken reden. Das griechische Wort, das hier aber steht, ihr Lieben, ist Blasphemia. Von dem wir das Wort Blasphemie ableiten. Und das wird normalerweise benutzt, wenn Menschen Gott lästern. Und Jesus macht aber klar hier an dieser Stelle, wer seine Gemeinde wie Smyrna verleumdet, der trifft ihn. Und wer seine Kinder beschmutzt, lästert den Vater. In Smyrna verbreiten Gegner, besonders aus der jüdischen Gemeinschaft, Lügen über Christen. Übrigens, da drin haben manche in dieser Situation, dass hier die Juden auf einmal anfangen, sich so öffentlich gegen Christen zu stellen, auch Christen es mit gerechtfertigt, da sie auch Jesus gekreuzigt haben und das Evangelium ausbremsen, dass es recht ist, die Juden auch zu verfolgen, was dann auch durch die Kirchengeschichte hindurch immer wieder passiert ist. Die Juden stellten sie hier aber als gefährlich, als untreu, als gottlos dar. Und dieses Bild, das wir von den Juden von vor allen Dingen in den Geschichtsbüchern des Neuen Testaments finden wir immer wieder. Am Anfang nur in den Evangelien. Die jüdischen Leiterschaft, die sich immer wieder gegen Jesus gepresst hat. Letztlich das Volk bis zur Sünde gegen den Geist geführt hat. Aber dann später, in der Apostelgeschichte, sehen wir, sind es nicht mehr einfach nur noch die geistlichen Leiter. Dann sind es die Juden in der Diaspora, die sich immer wieder gegen Christen stellen, öffentlich. Apostelgeschichte 13, 14, 17, 18, 21. Und deshalb glaube ich auch, dass hier die Beschreibung von Juden als wörtlich zu nehmen ist. Keine symbolische Deutung für was anderes. Jesus sagt zu Smyrna, ich höre jede Lüge, die über dich erzählt wird. Ich nehme jede Verleugnung persönlich. Wer dich lästert, lästert mich. Und genau das tröstet. Der, der am Kreuz verspottet wurde, er steht an ihrer Seite und er steht auch an unserer Seite. Und er wird am Ende das letzte Wort sprechen. Und in Offenbarung 2, Vers 10 sagt Jesus zur Gemeinde in Smyrna, sei getreu bis in den Tod, ich werde dir die Krone des Lebens geben. Treu meint hier überzeugt sein. Jesus sagt damit, sei überzeugt von mir. Sei von mir überzeugt. Lass dich von meinem Mut anstecken, von meiner Stärke begleiten. Und viele Christen damals haben genau das getan, als sie den höchsten Preis gezahlt haben. Hunderte wurden in den riesigen Arenen gebracht, hungrigen Löwen und Tigern zum Fraß vorgeworfen und dabei schauten Tausende zu und jubelten. Viele wurden gekreuzigt, andere hat man in Tierfelle eingehüllt und dann wie auf eine Jagd losgeschickt. Und dann die wilden Hunde hinterher. Sie wurden zerfleischt, gebissen. Manche bestrich man mit Teer oder Wachs, band sie an Pfähle, zündete sie als lebendige Fackeln an für Neros Garten. Christen wurden in Öl gekocht und bei lebendigem Leib verbrannt. So auch Polycarp aus Smyrna, der alte Pastor und Bischof. Weil er nicht sagen wollte, der Kaiser ist Herr. Und man schichtete Holz zusammen. Sogar am Sabbat halfen die Juden, um den Scheithaufen herzurichten für Polycarp. Bei Christian in Crisis Net fand ich folgende Beispiele, die sie auch von Open Doors hergenommen haben, um das auch in unsere Zeit mal zu transportieren, ihr Lieben. Dort wird gesagt, also abgeleitet von Open Doors, von Weltverfolgungsindex und Worthy News.com, seit dem Tod und der Auferstehung von Jesus Christus, in mehr als diesen 2000 Jahren, seit Jesu Tod und Auferstehung, sind über 43 Millionen Christen als Märtyrer gestorben. Und von anderen habe ich auch eine größere Zahl schon gehört. Also das ist eher die Zahl am unteren Ende. Gegenwart, weltweite Verfolgung. Täglich leben 380 Millionen Christen unter starkem Druck und Verfolgung wegen ihres Glaubens. Konkret mal Zahlen aus dem, habe ich das noch? Ja, vielleicht dann noch das Beispiel von eins, was letztes Jahr passiert ist. Am 13. Februar 25 in der Demokratischen Republik Kongo wurden 70 Christen enthauptet in einer Kirche vorgefunden. Und über all dem steht Jesu Versprechen. Wer mir treu bleibt, koste es, was es wolle, der wird die Krone des Lebens empfangen. Smyrna lebt weiter. Zahlen aus dem Jahr 24, um das mal auf ein Jahr runterzubrechen von Open Doors. Sie können das scheinbar ziemlich genau bestimmen, denn 54.780 Christen wurden körperlich oder seelisch misshandelt, bedroht oder geschlagen. 209.771 Christen wurden gezwungen, ihr Zuhause zu verlassen, unterzutauchen oder ins Exil zu gehen. Smyrna, Jesus hat nichts schön geredet. Kein Versprechen, dass sie nicht durch Trübsal gehen müssen. Er nennt ihre Bedrängnis, ihre Armut und die Lästerung beim Namen. Aber genau bei dieser Realität führt er dann auch Vers 11 ein, eine noch größere Perspektive und sagt, wenn ihr in diesem Zustand leidet und festhaltet, der zweite Tod kann euch nichts anhaben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Noch ein paar Lektionen, Smyrna. Ohne Leidensbereitschaft kein echtes Leben für Christus. Von den 7 Gemeinden der Offenbarung nur diese 2, Smyrna und Philadelphia. Beide leiden. Nicht die starken, angesehenen, komfortablen Gemeinden erhalten das Lob von Jesus, sondern die Bedrängten, die Verachteten, die Angegriffenen. Ihr Lieben, Leiden, auch wenn wir uns davor scheuen, aber Leiden hat eine besondere Kraft. Es trennt Wichtiges von Unwichtigem. Es zwingt uns, radikal Gott zu vertrauen und es reinigt unseren Gehorsam und unsere Motive. Und ihr Lieben, wir können uns nur auf Leiden vorbereiten. Wir wissen nicht, ob es uns trifft und wie es uns trifft. In welcher Form es uns trifft, aber wir können uns nur vorbereiten, wenn wir Gottes Herz kennen. Das ist der einzige Weg. Wir müssen von der Wahrhaftigkeit und von der Güte und von der Vollkommenheit seines Herzens vollkommen überzeugt sein, dass er nicht wegschaut, wenn es uns trifft. Überwinder, auch hier, ihr Lieben, Man könnte ein wenig Angst kriegen, weil Jesus ja sagt an dieser Stelle, wer überwindet, dem gebe ich. Und ich kann schon innerlich hören, wenn ihr ähnlich seid wie ich, ja, wie ist das dann? Jesu Verheißung, das kann Angst machen. Schaffe ich das? Reicht das, was ich einbringen kann? Und da will ich einfach auch mal dagegen oder zeigen, dass die Bibel, gerade Johannes, dass er zeigt, wer sind die Überwinder? Und dass die Überwinder hier nicht beschrieben sind als eine geistliche Elite, als die Superhelden des Glaubens, sondern dass Johannes gerade die Überwinder generell eigentlich beschreibt als die Gläubigen. Im ersten Johannesbrief heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Geboren, die Wiedergeburt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Das heißt, die Überwindung hat schon längst stattgefunden in Jesus. Und wenn wir an Jesus glauben, dann gehören wir zu den Überwindern. Und dann kann er weiter erklären, wer aber ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, der glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das muss die Wahrheit sein, die tiefste Wahrheit in unserem Herzen. Das macht dich zu einem Überwinder. Und in Offenbarung 21, ich denke, das hilft auch, dann zum Ende hin heißt es, wer überwindet, wird dies erben und ich werde ihm Gott sein und er wird mir Sohn sein. Aber die Feigen und Ungläubigen, hier kommt der Gegenpol, hier die Gläubigen, hier die Ungläubigen. Das heißt, ewiges Leben gehört allen, die glauben. Aber es gibt auch einen Lohn. Und das müssen wir auch betonen, die Krone, die Zusage, mit Christus zu herrschen. Überwinder sind nicht geistliche Superhelden. Du überwindest nicht, weil du stark bist. Du überwindest, weil Jesus überwunden hat. Und weil du dich mit ihm verbunden hast und eins geworden bist. In seinem Tod und seiner Auferstehung, das, was wir in der Taufe bezeugen. Ja, es gibt Lohn für Treue, aber ewiges Leben ist Geschenk, kein Verdienst. Wenn du an Christus hängst, gehörst du dazu. Das Letzte. Jesus bewertet anders. Auffällig ist die Art und Weise, wie Jesus hier bewertet, wie er Dinge sieht. Es gibt Momente im Leben, da fühlt man sich klein. Momente, in denen man sich fragt, reicht das, was ich bin? Reicht das, was ich habe? Reicht mein Glaube überhaupt? Vor einigen Jahren, ich habe das damals auch auf einem Videokanal gesehen, gab es eine unscheinbare Frau, die eine große Bühne bei Britain's Got Talent betrat. Ihr Name ist Susan Bowl. Vielleicht kennt ihr diese Castingshow, weiß ich nicht. Dieses nach Talent suche, dass Leute auf die Bühne kommen können und das vorführen können. Diese Suche nach neuen Talenten. Und wenn ihr das mal ausprobieren wollt, vielleicht nicht gerade vor der Fernsehkamera und Hunderttausenden von Zuschauern. Hier wäre eine Möglichkeit, erst im Kleinen. Und manche sind hier auch schon entdeckt worden. Susan Bowl, als sie herauskam, lag eine Spannung damals in der Luft. Eine erwartungsvolle Spannung, aber nicht, was wird jetzt dort rauskommen, sondern eher, die Leute waren skeptisch, als sie sie sahen. So sah sie aus, also links trat sie auf die Bühne. Die Menschen sahen sie an und entschieden sofort, das wird nichts. Das passt nicht in das Bild von Erfolg, was wir haben. Sie war nicht glamourös, nicht jung, nicht beeindruckend, zumindest nach außen. Man konnte förmlich das Publikum hören, wie das Publikum innerlich urteilte. Und dann begann sie mit der Musik. Und als sie sang, geschah was Unglaubliches. die Menschen verstummten. Die skeptischen Gesichter verwandelten sich. Und Augen füllten sich mit Tränen. Und innerhalb weniger Momente wurde klar, das, was vorher so schwach, so unscheinbar wirkte, war voller Schönheit und Kraft und Tiefe. Was vorher unterschätzt wurde, entpuppte sich als ein Schatz. Und diese Geschichte erzählt uns etwas Wichtiges über unsere Sichtweise und Gottes Sichtweise. Denn wir Menschen schauen oft auf das Äußere, wir messen nach Zahlen, nach Wachstum, nach sichtbarem Erfolg. Auch Gemeinden werden so beurteilt. Wie viele kommen, wie groß ist das Gebäude? Geht es bergauf, geht es bergab? Und wenn es schwierig wird, wenn die Zahlen sinken, wenn Sorgen um das Überleben besteht, wenn man sich fragt, ob es überhaupt weitergeht, dann schleichen sich Zweifel ein. Es ist sehr leicht. Und vielleicht war es auch bei manchen, gerade bei uns in dieser Gemeinde, die Gemeinde über Jahre kennen und mitgekämpft und gelitten haben. Wir haben mit den Finanzen gekämpft, wir haben mit Überleben gekämpft. Vielleicht gab es Zeiten, in denen man gefragt hat, werden wir es schaffen? Wird die Gemeinde weiter bestehen? Hat das überhaupt Gewicht, dass wir hier sind? Und da hat mich das Beispiel von Smyrna enorm bewegt. Denn diese Gemeinde kannte diese Gefühle. Auch sie war nicht reich, bedrängt. Von außen gesehen war sie klein, schwach, unbedeutend für die Stadt von Smyrna. Menschen hätten sagen können, die Gemeinde hat keine Zukunft. Und doch, dann spricht Jesus. Und seine Worte drehen alles. Er sagt nicht, ich sehe eure Schwäche. Ich sehe, wie klein du bist. Ihr müsst erfolgreicher werden. Er sagt, ich kenne deine Bedrängnis, deine Armut. Aber du bist reich. Seh dich mit meinen Augen, du bist reich. Was für ein unglaublicher Satz. Jesus sieht etwas, was andere nicht sehen. Wo Menschen Mangel sehen, sieht er Reichtum. Wo andere Grenzen sehen, sieht er Treue. Wo andere Zahlen sehen, sieht er Herzen. Und so hoffe ich, dass Smyrna für uns eine Ermutigung ist, egal wo wir uns heute Morgen empfinden, wo wir stehen. Dann lasst uns die Stimme Jesu hören. Ich kenne deine Situation. Ich sehe deine Kämpfe, ich sehe auch deinen Wert. Denn der wahre Reichtum ist nicht Budgets und voller Reihen. Es besteht aus Menschen, die trotzdem glauben, die trotzdem bleiben und die beten, auch wenn es schwer wird. Smyrna lehrt uns, lebe so, dass du auch leiden könntest. Leide so, dass dein Glaube sichtbar wird. Und glaube so, dass du weißt, du überwindest in Christus. Amen.